Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Heute wollen wir mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einmal einen geführten Rundgang durch den Ashram machen. Von Susanne Böhnke geleitet werden wir die wichtigsten spirituellen Orte des Ashrams besuchen und sie wird uns aus ihrem reichen Fundus einige Informationen geben, die dem einen oder anderen von Ihnen vielleicht noch nicht so bekannt waren. Lassen Sie sich überraschen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Aus dem Straßenlärm der Main Road betreten wir nun den Ashram durch das Haupttor, dem sogenannten Ganesha Gate. Warum dieser Eingang Ganesha Gate heißt, das sehen wir sofort beim Betreten, denn der Erste, der uns beim Betreten begrüßt, ist eine große Ganesha-Statue, dicht umdrängt und umrundet von Menschen. Susanne, wer ist Ganesha?
Ganesha ist der elefantenköpfige Gott, der vor allen Unternehmungen als erstes angebetet wird. Und deswegen verneigen auch wir uns vor Ganesha und bitten um seinen Segen für diese Unternehmung. Om Ganeshaya Namaha. Ganesha ist der Sohn von Shiva und Parvati. Und ich muss vielleicht jetzt erklären, es gibt die Hindu-Trinität, die drei Gottheiten, Brahma, der Schöpfergott, Vishnu, der Gott der Erhalter, und Shiva, der Gott der Auflösung und Zerstörung. Aber für die Anhänger von Shiva ist Shiva der größte Gott, der Herrscher über alles ist, und seine Gemahlin ist Parvati. Und ihr Sohn ist Ganesha, und er ist deswegen eine der allerbeliebtesten Gottheiten, weil er alle Hindernisse beseitigt und Erfolg gewährt, und zwar sowohl in spirituellen als auch in weltlichen Dingen. Deswegen verehren sowohl spirituelle Menschen als auch weltliche Menschen Ganesha. Sein Reittier ist eine Ratte oder Maus, die steht symbolisch für das Ego, das durch Ganesha überwunden wird. Und Ganesha ist zugleich der Gott der Weisheit und des Unterscheidungsvermögens.
Warum hat er einen Elefantenkopf?
Wie Ganesha seinen Elefantenkopf erhielt, ist eine für unseren westlichen Geist vielleicht sehr unübliche Geschichte. Parvati, die Gemahlin von Shiva, wollte ein Bad nehmen und Shiva war gerade nicht zu Hause gewesen und deswegen hat sie selber Ganesha erschaffen. Es heißt, aus dem Lehm, den sie von ihrer Haut abgewaschen hat, hat sie eine Figur gebildet, Ganesha, der einfach ein ganz normaler Jungenkörper war, hat dem Leben eingehaucht und hat ihm die Anweisung gegeben, sie zu beschützen und zu bewachen, solange sie ihr Bad nimmt. Und er soll keine einzige Person, niemanden hineinlassen. Dann, während sie ihr Bad nahm, kam Shiva und wollte als der Ehemann von Parvati natürlich Einlass in die inneren Gemächer haben. Und Ganesha hat sich geweigert. Und es kam zu einem großen Wortgefecht. Und egal wie sehr Shiva versuchte, ihm zu erklären, ich bin dein Vater, ich bin Shiva, ich bin der Herr der Welt, er hat ihn nicht eingelassen. Und das Ganze hat sich so gesteigert, dass schließlich Shiva den Kopf von Ganesha abgehauen hat. Dann kam Parvati heraus, war zutiefst sowohl erbost als auch zutiefst verletzt und traurig, dass ihr selbstgeschaffener Sohn getötet wurde und hat darauf bestanden, dass er zum Leben erweckt wird. Und daraufhin hat Shiva seine Heerscharen ausgeschickt und das erste Wesen, das ihm begegnet, dessen Kopf soll abgehackt werden und Ganesha aufgesetzt werden. Und das war der Kopf eines Elefanten. Das erste Tier, dem sie begegneten, war ein Elefant. Und dadurch hat Ganesha seinen Elefantenkopf bekommen. Und das Ganze hat eine Symbolik, weil das Abhauen des Kopfes von Ganesha steht für das Abhauen des Egos, weil er war der Sohn der Schöpfung der Natur und wollte den Herrn der Welt nicht anerkennen. Und es ist ein symbolischer Vorgang dafür, dass er seine Arroganz verloren hat und im Gefolge davon den Kopf eines Elefanten bekommen hat, der für Weisheit steht. Der Elefant ist mit Weisheit verbunden und zugleich die Überwindung der Hindernisse. Er kann jedes Hindernis aus dem Weg räumen. Und das ist die Geschichte, wie Ganesha seinen Elefantenkopf erhalten hat.
Ich sehe, dass viele Menschen dort bei ihm Kokosnüsse zerschlagen. Was bedeutet das?
Auch die Kokosnuss steht symbolisch für das Zerschlagen des Egos. Diese äußere braune Rinde ist die Persönlichkeit, die ein bisschen raue Persönlichkeit, die wir uns angeeignet haben. Und die muss zerschlagen werden, um das Fruchtfleisch, das weiße, reine Fruchtfleisch des Göttlichen zu erlangen. Und es gibt noch eine andere Bedeutung. Vor jeder größeren Unternehmung wird hier eine Kokosnuss zerschlagen. Und da ist der Gedanke wieder, ich opfere Gott mein Ego, ich übergebe mich Gott ganz und ich betrachte Gott als den, der Handelnde ist.
Und die Kokosnuss wird dann geopfert, die nimmt derjenige nicht mit, ne?
Das ist einem selber überlassen. Normalerweise in Tempeln gibt man das dem Priester, er zerschlägt es und dann kriegt man die halbe Kokosnuss als Prasad zurück, die andere Hälfte wird einbehalten. Hier, man kann sie werfen und die Kokosnüsse, die dann übrig sind, werden in der südindischen Kantine zu Chutney verarbeitet.
Super. Eine letzte Frage hier. Ich sehe, dass ganz viele Leute den Tempel umrunden. Was bedeutet das?
Das heißt Pradakshina, das zeremonielle Umrunden eines Tempels. Das wird nicht nur bei Ganesha gemacht, sondern bei jeder Gottheit. Und es gibt verschiedene Symboliken. Eine Hauptbedeutung ist, dass wir in unserem Leben das Göttliche selbst umkreisen sollen und das Göttliche selbst zum Mittelpunkt unseres Lebens machen sollen. So, ich habe ja schon erwähnt, dass Ganesha vor jeder Unternehmung angebetet wird, aber nicht nur vor jeder Unternehmung, sondern auch vor jeder anderen Gottheit. Also sogar wenn man eine andere Gottheit verehrt, wird zuerst Ganesha angebetet. Und das hat mit einem bestimmten Gunstbeweis zu tun, den Shiva Ganesha gegeben hat. Und wie es dazu kommt, kann ich erst erklären, nachdem ich Ganeshas Bruder Subramaniam vorgestellt habe, weil die Geschichte hat mit den beiden zu tun.
Okay, dann gehen wir da mal hin. Ich muss vielleicht auch noch erklären, wir dürfen natürlich mit dem Mikrofon hier nicht einfach durch die Gegend laufen. Wir haben einen netten jungen Mann an unsere Seite bekommen und eben gerade war es schon, dass von dem Security da hinten er gefragt wurde, was wir hier machen. Also es ist gut, dass wir ihn als Bodyguard dabei haben.
Ein Mitarbeiter von Radisai.
We're going to Superman. Oh, yeah.
so, das waren jetzt nun mal eben 20 Meter nach links und wir stehen vor Subramaniam.
Ja, Subramaniam ist der Bruder von Ganesha und er ist vor allem ein Kriegergott, weil er zu dem einzigen Zweck geboren wurde, den Dämonen Tarakasura zu töten. Ich muss vielleicht allgemein was sagen zu der Kategorie der Dämonen, die ja in der indischen Mythologie sehr oft vorkommen. Dämonen sind keine Figuren mit Teufelsfratzen oder sowas, sondern es sind Lebewesen, die oft hochintelligent waren und ganz viel Askese gemacht haben, aber ihr Wissen für negative Zwecke eingesetzt haben, für selbstsüchtige Zwecke, für negative Zwecke eingesetzt haben. Dieser Dämon Tarakasura war ein großer Verehrer von Shiva gewesen und hat ganz viel Askese gemacht und irgendwann ist Shiva ihm erschienen, hat gefragt, was wünschst du dir? Wofür machst du diese Askese? Und dann sagte Tarakasura, ich will Unsterblichkeit. Da sagte Shiva, das ist nicht möglich. Jedes Wesen, was eine Form hat, muss sterben. Ich kann dir Unsterblichkeit nicht gewähren. Daraufhin sagte Tarakasura, sie waren sehr intelligent, diese Dämonen. Okay, dann möchte ich den Gunstbeweis haben, dass nur dein Sohn mich töten kann. Und Shiva sagte, Tatastu, so sei es. Also Shiva war ein Yogi, ein Asket, war nicht verheiratet, war ein Brahmachari und konnte insofern kein Kind haben. Aber in der längeren Geschichte der Mythologie ist es dann doch so, dass Shiva schließlich Parvati heiratete und sie bekamen diesen Sohn, Subramaniam, dessen Geburt das Ziel hatte, den Dämon zu töten, was er auch getan hat. Und er wird mit einer Lanze in der Hand dargestellt, das ist seine Waffe. Und sein Reitgefährt ist ein Pfau.
Aha, warum ein Pfau?
Dieser Pfau wurde Subramaniam bei seiner Geburt geschenkt, und zwar von Garuda, dem Gefährt von Vishnu. Das Gefährt von Vishnu ist der Adler Garuda. Und es heißt, dass der Pfau aus den Federn von Garuda hervorgegangen ist und zu dem Zeitpunkt noch gar keine bunten Federn hatte. Aber in einem Krieg der Götter mit den Dämonen hat der Pfau sein Rad aufgestellt und Indra Schutz hinter diesem Rad gegeben. Und daraufhin hat Indra, Gott Indra, der Himmelsgott, ihm das Geschenk gegeben, dass alle seine Federn in allen prächtigen Farben erstrahlen werden. Nun hat natürlich auch dieser Pfau eine Symbolik. Und normalerweise hat dieser Pfau eine Schlange in seinen Klauen. Und der Pfau ist ein Symbol für Unsterblichkeit. Und die Schlange ist ein Symbol für den zyklischen Ablauf der Zeit. Und das heißt, dass Subramaniam eben jenseits der Zeit ist und die Zeitlichkeit überwunden hat. Eine andere Möglichkeit der Erklärung ist noch, dass der Pfau auch für Eitelkeit steht und Subramaniam alles Ego wie die Eitelkeit überwunden hat. Und jetzt möchte ich erzählen, wie es dazu kam, dass Ganesha die Vorherrschaft vor allen anderen Gottheiten bekommen hat, in dem Sinn, dass als Erster angebetet wird. Einmal gab es zwischen Subramaniam und Ganesha einen Wettstreit. Und zwar haben Shiva und Parvati gesagt, wer immer von euch beiden als Erste die Welt umkreist, bekommt einen Preis. Der Preis war irgendeine besondere Frucht gewesen. Und Subramaniam hat sich auf seinen Pfau gesetzt und ist losgeflogen, um die gesamte Welt zu umrunden. Ganesha wiederum blieb gemütlich zu Hause sitzen. Und als Subramaniam am Horizont auftauchte, steht Ganesha auf, geht dreimal um seine Eltern, Shiva und Parvati, herum und hat gesagt, ich habe die Welt umkreist. Und dann fragen Shiva und Parvati, wie kannst du das behaupten? Da erklärt der Ganesha, erstens, für mich sind meine Eltern meine ganze Welt und insofern habe ich mit der Umkreisung der Eltern meine Welt umkreist. Und zum anderen seid ihr die Herrscher der Welt, Shiva und Parvati, das göttliche Bewusstsein und seine Shakti. Und wenn ich euch umkreise, kommt das einer Umkreisung der gesamten Welt gleich. Und aufgrund dieser Intelligenz und Weisheit hat Shiva ihm den Gunstbeweis gegeben, dass er vor jeder anderen Gottheit angebetet werden soll.
Spannend, diese indische Mythologie.
Ja, und so viele verschiedene Aspekte und so viele verschiedene Erklärungen und Dimensionen. Und man sieht wirklich, wie eigentlich die alten Weisen der Bevölkerung versuchen, durch symbolische Geschichten die Weisheit zu vermitteln, worum es geht. Die Überwindung des Egos wird symbolisch dargestellt. Ja.
So, wo gehen wir jetzt hin?
Jetzt gehen wir zu dem Schlangenaltar.
Ja, genau. So, jetzt wieder einfach nur 20 Meter zurück, näher zum Ashram-Eingang. Da ist ein wunderschöner großer Baum. Was für ein Baum ist das?
Ein Pipulbaum.
Und unter dem Baum sind Schlangen?
Ja, unter dem Baum sind Figuren, die halb Schlangen, halb Mensch sind. Manche sind ganz Schlangen. Und jetzt sind wir in einem Bereich einer sehr uralten indischen Mythologie, wo die Schlangen als Halbgötter verehrt werden. Und ein Grund ist Fruchtbarkeit. Diese Schlangen heißt es, dass wenn man die umkreist und verehrt, dass man dann Kinder bekommt, wenn man einen Kinderwunsch hat, der nicht erfüllt wird. Dann heißt es auch, dass diese Schlangen schützen vor negativen Einflüssen, vor Flüchen, vor Unglück. Deswegen werden sie auch umkreist. Und wenn man tiefer in die Mythologie geht, dann sind diese Schlangen zum Beispiel auch die Hüter der Mineralschätze der Erde. Und wir wissen ja auch, dass Vishnu auf der Welt eine Schlange ruht. Ich meine, die Schlange ist ja auch in der westlichen Philosophie spielt sie eine große Rolle. Die Schlange, die sich selber in den Schwanz beißt, die Weltenschlange. Das ist ein Thema, das können wir jetzt nicht ausführlich behandeln, sondern nur diese paar Aspekte. Aber in fast jedem indischen Dorf findet man einen Baum mit ein paar Steinen, die diese Schlangen symbolisieren.
Und die sind alle gelb?
Das ist, weil sie mit Turmeric, mit Kurkuma eingerieben sind. Kurkuma ist eines der Hauptbestandteile bei der Verehrung der Gottheiten. Und Kumkum, das rote Vermilionpuder, ist da drauf. Das wird ja bei jeder Gottheit gemacht, aufs dritte Auge als Zeichen der Verehrung. Da sieht man die Kobra. Jede einzelne Haube hat einen Kumkumpunkt bekommen. Das ist in jeder indischen Gottheit. Sie wird mit Kumkum und Turmeric verehrt.
Jetzt gehen wir mal ein Stück weiter.
Ja. Wir gehen jetzt Richtung Darshan-Halle und Bhajan-Halle.
Super. Sind wir hier an der Darshan-Halle und obwohl ja eigentlich der Darshan zu Ende ist, wird da drin gesungen?
Ja, das liegt daran, dass heute Sevadal-Wechsel ist und die Sevadals zum Abschluss zum Samadhi-Darshan gehen können. Wir befinden uns aber im Moment gar nicht direkt an der Darshan-Halle, sondern an dem sogenannten inneren Mandir der Bhajan-Halle. Das ist das Gebäude, das 1950 erbaut wurde und wo Swami gelebt hat von 1950 bis 1993, wo er Interviews gegeben hat, wo also wirklich Schicksale beeinflusst, verändert, transformiert wurden in diesen Interviews. Dann innerhalb der Bhajan-Halle, wo Swami auf dem Thron saß. Jahrzehntelang fanden die Bhajan ausschließlich in dieser Halle statt und wurden nur per Lautsprecher nach außen übertragen. Das war erst in den letzten Jahren seines Lebens, dass Swami die Bhajans in die Darshan-Halle verlegt hat.
Wir dürfen da jetzt im Moment nicht rein, aber du erzählst, wie es da drin aussieht.
Ja,
ne?
Genau, weil wir sind ja viele Male da drinnen gewesen. Und das Allerheiligste in dieser Bhajan-Halle ist mit einem lebensgroßen Gemälde von Shirdi Sai Baba, Swamis vorheriger Inkarnation, ausgestattet und ein großes, lebensgroßes Bild von Swami. Ansonsten befindet sich auf der linken Seite eine goldene, überlebensgroße Statue von Krishna, als Kuhhirte mit der Flöte in der Hand. Daneben befindet sich ein kleiner Schrein mit Swamis Bild und dem Atirudra Lingam aus weißem Marmor. Dieser Lingam wurde erstmalig 2006 beim Atirudra Yagna verehrt und wird jetzt täglich hier verehrt. Lingam ist ein Symbol von Shiva. Daneben befindet sich eine marmorne Shirdi-Statue und schließlich Swamis Thron und neben dem Thron eine silberne Hanuman-Statue. Wir begegnen diesen Gottheiten später nochmal, da wird etwas mehr darüber gesagt. Und eine weitere Figurengruppe von Rama, Sita, Lakshma und Hanuman befindet sich auch über dem Allerheiligsten. Und wenn wir jetzt unsere Augen auf die Wände, auf die Seitenwände richten des inneren Mandirs, dann sehen wir da Darstellungen der 10 Avatare von Vishnu. Im Moment erwähne ich die nicht im Einzelnen, weil uns das zu weit führen würde. Und an der Rückwand des Tempels ist ein Relief, eine Darstellung von Krishna und Arjuna im Mahabharata-Krieg, wie Krishna Arjuna die Bhagavad Gita, die heiligste Lehre des Hinduismus, vermittelt. Und diese Bhajanhalle wird immer noch genutzt, wie zu Swamis Lebzeiten, vom Omkaram um 5.10 Uhr morgens. Dann kann man um 6:30 in die Bhajanhalle reingehen. Da wird eine Puja abgehalten, die Verehrung des Lingams. Da kann man dabei sein eine Stunde. Und abends kann man nach 6 Uhr, nach dem Bhajan zur Meditation, in die innere Bhajanhalle gehen. So, jetzt gehen wir vielleicht um die Ecke herum und werfen noch einen Blick auf die Darstellung.
Bevor wir jetzt weitergehen, ich sehe da so einen Tulsi-Strauch. Und da gehen die Menschen immer hin, fassen die Tulsi-Blätter an und verehren die. Warum?
Ja. Tulsi steht symbolisch für Lakshmi, für die Gemahlin von Vishnu. Aber das ist eine eigene mythologische Geschichte. Das wird jetzt wirklich zu weit
führen. Ah, gut, ja. Okay. So, wo gehen wir jetzt hin?
Gehen wir zur Darshan-Halle.
Ja, okay. Wir stehen jetzt hier vor der Darshan-Halle
bei Ostprashanti. Und in dieser Darshan-Halle hat Swami eben immer Darshan gegeben. Es wurden Aufführungen gemacht. Jeder kennt diese Darshan-Halle. Jetzt ist das Samadhi von Swami da. Und im Moment nehmen gerade die ausgehenden Sevadals Darshan am Samadhi.
Wie lange bleiben die Sevadals immer da?
7 Tage, 10 Tage, 14 Tage. Das ist verschieden.
Wir gehen jetzt an der Darshan-Halle entlang. Wohin gehen wir jetzt?
Wir gehen jetzt einfach um die Ecke und wollen zu diesem Relief von Rama Sita Lakshmana und dem Eingang, der Rama Gate oder Gopuram Gate heißt, weil da gibt es auch noch einige Sachen zu sehen.
Ja, sehr schön. Hier ist ein bisschen Schatten. Wir haben jetzt Februar und es ist schon ordentlich warm.
Ja, ziemlich warm. Ziemlich warm. Jetzt sind wir um die Ecke gekommen und stehen im Ashram bei dem sogenannten Gopuram Gate, das gerade geschlossen ist, weil die Darshan-Zeit vorbei ist. Und wenn man in dieses Gopuram Gate reingeht, begegnet einem gleich als erstes wieder unser Ganesha. Und dieser Ganesha stand jahrzehntelang auf dem Darshan-Platz hinter Swami, wenn er da auf dem Thron saß während der Bhajans bei Vorführungen. Und insofern, wenn man durch dieses Tor reingeht, wird man von einem energetisch aufgeladenen Ganesha gleich begrüßt.
Wunderschön in Gold.
Ja, in Gold eingekleidet.
Okay, jetzt gehen wir 3 Schritte weiter.
Jetzt stehen wir vor den Statuen von Rama, Sita, Lakshmana und Hanuman.
Und der junge Mann, unser Begleiter, hat uns gebeten, die Schuhe auszuziehen. Ist das hier ein ganz besonderer Ort?
Es ist eigentlich bei jedem Tempel, bei jeder Gottheit so, dass man aus Respekt die Schuhe auszieht, um seine Demut der Gottheit gegenüber zu zeigen. Und jeder hat wahrscheinlich vom Ramayana gehört, Rama ist eine Reinkarnation von Vishnu. Und Rama sollte eigentlich als der König von Ayodhya gekrönt werden, wurde aber aufgrund von einer Palastintrige ins Exil in die Wildnis verbannt. Und seine Frau Sita folgte ihm dorthin. Und sein Bruder Lakshmana, voll ergeben, gab sein eigenes Leben auf, um Rama in dieser Wildnis beizustehen. Und während dieses 14-jährigen Exils in der Wildnis wurde seine Gemahlin Sita vom Dämonen Ravana geraubt. Und der Affe Hanuman und seine Armee waren ganz maßgeblich daran beteiligt, Sita zu retten, den Krieg gegen den Dämonen Ravana zu gewinnen und Sita wieder an Rama zurückzugeben. Und Hanuman steht für völlig ergebenen Dienst, für Kraft, für Stärke. Und wenn man jetzt das ganze Relief ansieht, sieht man Hanuman, der einen Berg in der Hand hält. Und die Geschichte dazu ist folgendermaßen. Während des Krieges gegen Ravana fiel Lakshmana, der Bruder von Rama, bewusstlos zu Boden. Und Rama klagte und hatte Sorge, dass sein Bruder nicht mehr zum Leben erweckt würde. Und dann kam jemand und sagte, die Pflanze Sanjivini würde Lakshmana wiederbeleben. Und dann ist Hanuman ins Himalaya-Gebirge gesprungen. Und weil er nicht wusste, welche Pflanze die Pflanze Sanjivini ist, hat er einfach den ganzen Berg mitgenommen und ihn nach Lanka gebracht. Und dann wurde dort die Pflanze Sanjivini genommen und Lakshmana wurde wieder zum Leben erweckt. Und ehe ich es noch vergesse, unter dieser Figurengruppe hat Swami persönlich einen Linga materialisiert und der ist unter diese Figurengruppe installiert worden. Und außerdem befinden sich unzählige Millionen Hefte vollgeschrieben mit Om Sai Ram. Das hat der Paduka Trust damals veranlasst und die sind auch alle zum spirituellen Aufladen dieses Platzes eingeschlossen unter diesem Relief.
Dann wissen wir endlich, was mit den ganzen Heften passiert ist, die wir immer so brav geschrieben haben.
Und man kann auch heutzutage brav diese Hefte schreiben und dann, darin wird dann Vibhuti eingewickelt, was die Leute beim Abschied von dem Ashram sich hier abholen können am Sicherheitsdienstoffice. Wir sind jetzt hier um die Ecke gebogen und stehen vor der Purnachandra-Halle. In dieser Halle wurden früher ganz viele Veranstaltungen abgehalten, weil die Darshan-Halle war ja früher nur sehr klein gewesen. Die wurde ja Stück für Stück vergrößert und alle kulturellen Veranstaltungen und alle Feuerzeremonien fanden alle in dieser Purnachandra-Halle statt. Swami hat früher da auch seine Reden gehalten und wir erinnern uns vielleicht alle noch, es war ja sehr voll zu der Zeit, wie wir uns gedrängt haben, um da noch einen Platz drin zu finden. Und heutzutage wird die Purnachandra-Halle vor allem dann genutzt, wenn große Pilgergruppen kommen, indische Pilgergruppen, die da eine Feuerzeremonie abhalten oder besondere Verehrung. Letztens wurde die Hochzeit von Vishnu und Lakshmi durchgeführt oder die Hochzeit von Tirupati Balaji und seiner Frau. Also wo symbolisch diese Rituale durchgeführt werden. Und weiterhin, wie zu Swamis Lebzeiten auch, wird alljährlich hier das große Dasara-Fest, das große Feueropfer des Yagna hier drin abgehalten.
Ich habe auch noch eigene Erinnerungen daran, als hier nämlich zu Weihnachten früher die Weihnachtsspiele aufgeführt wurden. Und da durfte ich vorne am Scheinwerfer stehen, direkt neben Swami, der da saß, und durfte die Schauspieler, die immer gerade was sagten, anleuchten. Und dann hat Swami mir einen Apfel in die Hand gedrückt und ein Stück Kuchen und einen weißen Sari habe ich da drin bekommen. Das sind so meine Erinnerungen.
Sehr, sehr lohnenswerte Erinnerungen, die man sich einfach im Herzen bewahren sollte. Sind jetzt weitergegangen und stehen vor Swamis Residenz, wo er von der Purnachandra-Halle aus hineingezogen ist, von wo aus er seinen Darshan gegeben hat. Swami ist ja 1993 von der inneren Bhajan-Halle, wo er im ersten Stock ein kleines Zimmer bewohnte, in die Purnachandra-Halle umgezogen. Und dann wurde für ihn 2006 diese neue Residenz gebaut, wo er dann 2006 eingezogen ist.
Und neben seiner Residenz steht die Savadharma-Säule.
Ja, die wurde in der Frühzeit von allen Devotees zusammengebaut. Die Savadharma-Säule, die die Einheit der Weltreligion symbolisiert. Die Hauptsymbole jeder Weltreligion sind auf ihr eingezeichnet.
Die haben die Devotees gebaut?
Ja, da ist die Geschichte, wie die das Sand alle angeschleppt haben, mit dem diese Säule gefüllt wurde.
Schön.
Und wenn man jetzt nach rechts schaut, sieht man da eine schwarze Figur. Und das sind insgesamt 8 Figuren, die um Swamis Residenz herum aufgestellt sind. Das sind die Hüter der Himmelsrichtungen, so eine Art Wächter.
Okay, jetzt gehen wir weiter zu Gayatri. Jetzt kommen wir zum Gayatri-Tempel. Den Namen Gayatri hat sicherlich jeder schon mal gehört, auch die ganz Neuen, weil es das Gayatri-Mantra gibt.
Ja, ich muss noch hinzufügen, das habe ich eigentlich am Anfang vergessen, dass all diese Tempel von Swami persönlich eingeweiht wurden. Ich war sogar dabei, wie dieser Gayatri-Tempel eingeweiht wurde. Und der Tempel ist der Göttin Gayatri geweiht, die mit 5 Gesichtern dargestellt wird. Und ich sage vielleicht kurz die Bedeutung der fünf Gesichter. Diese fünf Gesichter entsprechen dem Ablauf des Gayatri-Mantras. Das erste Gesicht ist Om, das ist der Urlaut, aus dem die Schöpfung hervorging. Das zweite Gesicht symbolisiert Bhur Bhuva Svaha, das ist die Erde, die Zwischenwelt und die Himmelsregion. Das dritte Gesicht symbolisiert Tatsavitur-Varenyam, das bedeutet das verehrungswürdige wahre Sein, das göttliche Licht. Savitur ist eigentlich das Sonnenlicht. Und das vierte Gesicht symbolisiert Bargo Devasya Dhimahi. Lasst uns über das strahlende Licht Gottes meditieren. Und das fünfte, Diyo Yona Prachodayat, möge es unseren Geist erleuchten. Diese fünf Gesichter zusammen symbolisieren das Gayatri-Mantra. Und dieses Gayatri-Mantra gilt als die Mutter der Veden. Es gilt als das wichtigste Mantra im Hinduismus. Und Swami hat gesagt, ihr könnt jedes Mantra aufgeben, aber gebt niemals die Rezitation des Gayatri-Mantras auf. Und dieses Mantra hat eine erleuchtende und eine schützende und eine reinigende Wirkung. Und es ist in Indien üblich, diese Einweihung ins Gayatri-Mantra, die vor allem den Brahmanen vorbehalten war, aber Swami hat es für alle Kasten durchgeführt. Und diese Einweihung ins Gayatri-Mantra findet übrigens in 2 Tagen statt für hunderte von Jüngern hier in Prashantiniliam. Swami hat das selber zu Lebzeiten gemacht und diese Tradition wird weitergeführt. Und Swami hat gesagt, dass wenn man in das Gayatri-Mantra eingeweiht wird, ist das wie eine Wiedergeburt und man muss das zumindest bei Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang und zur Mittagszeit wiederholen.
Also 3-mal am Tag.
Ja. Und Swami hat außerdem gesagt, wenn wir abends voller Hingabe und Inbrunst 3-mal das Gayatri-Mantra rezitieren, wird das Karma des gesamten Tages aufgelöst.
Oh.
Das ist gut zu wissen.
Ist ja wie Beichten.
Also ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Jetzt haue ich mal heute besonders über die Schnur und dann wird man es alles vergeben. So glaube ich nicht, dass es gemeint ist. Aber es zeigt auf jeden Fall diese wichtige Wirkung des Gayatri-Mantras.
Und das wollen wir uns jetzt von Swami selbst gesungen einmal kurz in Erinnerung rufen.
Tatsavitur-varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat
Diyo Yona Prachodayat
Tatsavitur-varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat
Diyo Yona Prachodayat
Tatsavitur-varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat
Diyo Yona Prachodayat
Tatsavitur-varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat
Diyo Yona Prachodayat
Tat vidurvarenyam
tasya vidurvarenyam
bhargo devasya dhimahi
bhargo devasya dhimahi
dhiyo yo na prachodayat
dhiyo yo na prachodayat
Tat-savitur-varenyam
Tat-savitur-varenyam
Bhargo-devasya-dhimahi
Bhargo-devasya-dhimahi
Dhiyo-yona-prachodayat
Dhiyo-yona-prachodayat
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 Laufen auch hier die Menschen rum, wie auch um die anderen Tempel, das haben wir gelernt. Aber was ist mit der Glocke? Sie schlagen immer eine Glocke, wenn Sie durch das Tor gehen.
Ja, das ist so ein bisschen wie ein Ankommen, wie man die Türklingel bei uns klingt. Hallo, hier bin ich, liebe Göttin. Und außerdem heißt es so, wie alle Traditionen in Indien hat es viele, viele Auswirkungen. Und es heißt, dass das Läuten dieser Glocke, der Klang dieser Glocke, die Aura reinigt. Also wenn man die Glocke läutet, ist es zugleich, dass man eine Reinigung der eigenen Aura erfährt.
Nun hat die Gayatri außer den vielen Köpfen auch noch ganz viele Arme. Ich wünsche mir manchmal auch noch eine Hand mehr.
Das ist einfach eine Symbolik dafür. Das haben ja alle Gottheiten. Wir haben mit ganz vielen Armen dargestellt für die Omnipräsenz, für die Allmacht dieser Gottheiten, die überall wirksam sind, in jedem Winkel des Universums. Das ist eine Symbolik für die Kraft. Wir Menschen müssen ja alles symbolisch haben und symbolisch dargestellt haben. Und das ist einfach auch so ein symbolischer Ausdruck für die Allgegenwart, für die Allmacht. Und dann haben die verschiedenen Gottheiten dann ja noch verschiedene Instrumente in der Hand, die ihren besonderen Wirkungskreis symbolisieren. So hat zum Beispiel die Göttin Saraswati, die Göttin der Weisheit, hat ein Buch und hat eine Japamala in der Hand. Die Göttin Lakshmi, auf die wir zu sprechen kommen, wiederum segnet und aus ihrer anderen Hand fallen Goldmünzen und wenn sie vierarmig dargestellt wird, dann hat sie den Lotus in der Hand. Und all das hat eine ganz, ganz besondere Bedeutung für das, wofür diese Gottheit steht. Und jetzt haben wir schon die Göttin Lakshmi erwähnt. Diese Göttin Mahalakshmi ist die Gemahlin von Vishnu. Nachdem Vishnu der Gott der Erhaltung ist, ist Lakshmi die Göttin der Fülle, des Wohlstandes, die einem alle positiven, alle guten Gaben gibt. Und deswegen wird sie natürlich besonders verehrt. Und vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, dass unendlich viele Frauen in Indien in irgendeiner Form Lakshmi heißen. Auf Mahalakshmi oder Varalakshmi oder Lakshmi. Ja, oder sogar die Männer heißen Lakshmi Pati, das heißt Gemahlin von Lakshmi. Also jeder möchte, wünscht sich halt einfach Wohlstand und Reichtum und Fülle und glaubt, es hilft, dass wenn man die Kinder nach dieser Göttin benennt. Auch dieser Tempel wurde von Swami persönlich eingeweiht. Die Statue stand erstmalig bei einer Varalakshma Puja, die am Darshanplatz abgehalten wurde, am Darshanplatz und wurde dann hier installiert von Swami persönlich.
Das sind ja so wunderschöne Tempel, die Dächer sind so schön geschmückt.
Ja, zum Beispiel oben bei diesem Lakshmi Mandir ist die Lakshmi von zwei Elefanten umgeben. Es heißt, dass der Lakshmi helfen, ihr Bad zu nehmen. Die Lakshmi ist ja aus dem Meer hervorgegangen, bei dem Quirlen des Weltenmeeres. Und diese Elefanten mit ihren Rüsseln geben ihr Bad. Die tun also Wasser in ihr Rüssel aufnehmen und damit baden sie dann die Lakshmi.
Sehr schön. Gut. Jetzt gehen wir noch ein Stück weiter. Das ist ein Banyanbaum.
Das ist ein Banyanbaum.
Unter dem Buddha gesessen hat.
Ja, nicht speziell unter diesem, aber ja. Und da wurde vor kurzem wurden oben die großen Äste abgehackt. Ja. Deswegen sieht man die Wurzeln jetzt besonders stark. Oh. Ja, das ist der Banyanbaum, dessen Wurzeln, Luftwurzeln nach unten wachsen.
Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Also es ist ein dicker Stamm. Und diese anderen, das waren wahrscheinlich alles mal kleine Luftwurzeln.
Das sind Luftwurzeln, die stärker geworden sind und die dann so nahe gewachsen sind am Stamm, dass man fast gar nicht mehr den Originalstamm sehen kann. Und erstens sind im Moment chinesische Gebetsfahnen dran, nepalesische, der wird auch Nepal speziell verehrt. Und dann sind da so kleine Stückchen Tücher dran gebunden. Und weil der Banyanbaum so viele Wurzeln hat, heißt das, dass wenn man Kinderwunsch hat, der nicht erfüllt wird, wenn man dann solche Tücher symbolisch für Wiegen an den Baum bindet, dass man dann die Gnade vielleicht hat, ein Kind zu bekommen.
Sehr schön. So, jetzt kommen wir zum Garten, zum Jesusgarten, so genannt. Und davor steht der Ganesha.
Ja, wir sind jetzt gerade in dem Fall von der Westkantinstraße hier lang gegangen und begegnen wieder einem Ganesha, der entzückend aussieht. Er sieht aus, wie wenn er einen Spaziergang macht. Er hat einen Krug in der Hand, einen Schirm trägt er über sich. Und wie wir gerade erfahren haben, heißt dieser Ganesha Vamana Ganesha. Das hängt mit diesem Schirm zusammen, den der Avatar Vamana auch getragen hatte. Deswegen heißt das Vamana Ganesha.
Und warum hat er den Schirm? Wegen der indischen Sonne? Weil als Baba auf dem goldenen Wagen saß, war ja auch noch ein kleiner goldener Schirm über ihm.
Ja, das ist zeremoniell, dass bei jeder Prozession wird aus Zeichen der Achtung und aus zeremoniellen Gründen ein Schirm über die Gottheit gehalten. Und dieser Ganesha ist besonders beliebt, weil er ist nicht eingezäunt. Man kann direkt zu ihm hingehen, man kann seine Füße berühren, man kann drumherum laufen, man kann ihm Kokosnüsse zu Füßen legen, Blumen zu Füßen legen. Und das ist eigentlich die einzige Gottheit, an die man so frei hinkommen kann. Und dann wurde mir vor einigen Jahren zu Swamis Lebzeiten ein ganz großes Geheimnis verraten. Der hat ja so einen Wasserkrug Kamandalu in der Hand, dieser Ganesha. Und da sah man früher oft Zettel drin. Und ich habe mich immer gefragt, warum da Zettel drin sind. Und dann kam ein kleines Mädchen zu mir und hat mir gesagt, mit ganz großen Augen, dass sei Babas Elefant, sei Gita, jeden Abend kommt und die Briefe abholt, die in dieses Gefäß von Ganesha gelegt werden und sie persönlich zu sei Baba bringt und er sie dann lesen wird. Und dann habe ich verstanden, warum so viele Briefe immer wieder in diesem Wasserkrug drin sind. Eine weitere Besonderheit bei diesem Ganesha ist, er wird jeden Abend umgezogen und man kann dann hier auf diesem Mäuerchen sitzen und dieser Prozedur zuschauen und so seinen Abend ausklingen.
Er hat ja wunderbare lilane Pumphosen heute an.
Das ist keine Pumphose, das ist ein Dhoti.
Ach so, also er hat ja heute einen wunderbaren lilanen Dhoti an.
Also jeden Abend wird dieser Ganesha eingekleidet und in kalten Winterzeiten bekommt er sogar einen Schal und eine Decke um sich herum. Und wenn wir jetzt von diesem Ganesha rechts runterschauen, sehen wir die nächste Figur, Buddha. Und auch dieser Buddha hat seine eigene Geschichte. Er war ursprünglich aus grauem Stein, ganz simpel, gemeißelt. Dann wurde dieser Stein golden angemalt. Und dann haben buddhistische Devotees ihn in die gegenwärtige künstlerische Form gebracht. Und wie man sieht, sind um diesen Buddha herum Gebetsfahnen aufgehängt. Wir haben jetzt ja bald das chinesische Neujahr und aus diesem Anlass auch wird er besonders geschmückt werden.
Sehr schön.
In der Frühzeit dieses Buddhas, als er am grauen Stein war, hat mich die damalige Verwalterin der Gärten, Michelle, die diese Gärten zu Anfang angelegt hat, mich gebeten, diesen Buddha zu schmücken. Und so habe ich ganz treu jeden Tag eine Girlande hingebracht und diesen Buddha umgehängt. Und manche Ashram-Damen haben gescherzt, ob das mein Ehemann sei, weil ich ihm eine Girlande umhängen würde. Also ich hatte durchaus Spott zu ertragen. Und irgendwann habe ich damit aufgehört. Und dann kam Ganesha im Traum und hat sich bedankt dafür, dass ich diese Girlande umgehängt habe.
Nee. Ja. Dieser kleine Ganesha hier? Ach, den gab es noch nicht, oder?
Es war einfach Ganesha in seiner Urform. Ja. Sollen wir jetzt weitergehen in diesen Garten rein und schauen, was uns da noch alles erwartet?
Ich weiß nur, das ist der sogenannte Jesusgarten.
Ist aber eigentlich ein Garten der Einheit aller Religionen, weil aus allen Religionen sind hier Symbole und bemalte Steine zu finden. Das Erste, was einem hier ins Auge fällt, ist eine große Hand. Und dabei übersieht man fast, dass auf dem Weg zu dieser großen Hand schon bemalte Steine sind. Lass uns mal näher hinschauen. Der erste bemalte Stein ist die Göttin Saraswati, die Göttin der Weisheit. Der nächste bemalte Stein ist Mutter Teresa. Ah, ich habe mich vertan, das ist die Göttin Saraswati, da müsste das andere die Göttin Durga sein. Ich muss nochmal nachschauen. Naja, das ist schwer auszumachen. Das ist eine Göttin, die hat zwei Marigolds in der Hand. Also da kann ich jetzt kein Symbol ausmachen. Es ist einfach eine Göttin.
Man muss dazu sagen, die von westlichen Devotis werden die hier angemalt und dann kann schon mal ein bisschen was daneben gehen.
Ein Lingam, der von einer Steinkette behängt ist. Lingam ist das Symbol von Shiva und ich glaube, dass nepalesische Devotees mal gebracht haben, ich bilde mal ein, aber ich kann es nicht beschwören und er ist also verehrungsmäßig auch von einem Tuch umkleidet.
Jetzt ist hier die große Hand.
Die Hand von Swami und man erkennt das nicht nur an der Hand, sondern auch an dem orangenen Ärmel unten. Und diese Hand hält den Diskus auf dem Finger. Der Diskus ist die Waffe von Vishnu. Mit diesem Diskus hat er Dämonen Kopf abgehauen. Und es ist zugleich, dass dieser Diskus, diese Scheibe, das Weltenrad am Laufen hält. Und früher war sogar die Weltkugel hier oben drauf gewesen.
Okay, also der Diskus steckt auf dem Zeigefinger.
Ja, und ist das Wurfgeschoss von Gott Vishnu. Und Swami als Avatar von Lord Vishnu, wie er auch verehrt wird, ist in dem Fall eben mit dem Diskus dargestellt.
Hier sitzen viele Devotees, die meditieren oder ihren Kaffee trinken.
Fische beobachten in diesem Lotusteich.
Ja, jetzt kommen wir zum Lotusteich. Oh, ein Frosch.
Ja, aber der Frosch hat seine Krone verloren. Das war wirklich der Froschkönig, der hat früher eine Krone drauf gehabt. Und wie man sieht, ist seit kurzem dieser Teich eingezäunt, weil einfach die Leute zu wagemutig sind. Und dann verschwindet die Krone und dann verschwinden die Lotusse. Und dann werden die Fische mit Stecken gequält von Kindern. Und insofern ist das Ganze jetzt eingezäunt worden.
Libellen schwören hier.
Ja, man kann sagen, dieser Froschkönig könnte man als Symbol für Transformation sehen, weil wie wir wissen, wenn man einen Froschkönig küsst, dann kommt ein Prinz daraus hervor.
Ja, leider ist es jetzt hier eingezäunt. Also kann man ihn gar nicht mehr küssen.
Es geht doch um die innere Transformation.
Ach so, ach so.
Und hier links sind zwei wunderschöne Lotusse, pink-gelb Farben.
Die 15 cm aus dem Wasser hervorragen. Sag nochmal was zur Bedeutung.
Der Lotus steht für Reinheit, weil er im Schlamm wächst, aber aus diesem Schlamm heraus sich in völliger Schönheit und Reinheit erhebt. Deswegen steht er für Reinheit, aber ist zugleich die Blume, die mit der Göttin Lakshmi assoziiert wird.
Okay, gehen wir ein paar Schritte weiter.
Ja, und jetzt sind wir bei der Statue, die dem Garten seinen Namen gegeben hat, Jesus. Der steht hier als der gute Hirte mit dem Lamm in der Hand. Daneben ist ein Kreuz. Und man sieht tatsächlich viele, viele christliche Devotis dorthin gehen, sich verneigen. Ich habe auch Leute hier schon ganz laut das Vaterunser beten hören. Es ist, ja, deswegen heißt es Jesusgarten, weil diese Statue hier oben auf dem Hügel thront.
Da oben sieht man jetzt Mutter Maria neben Jesus.
Ja, und wenn man etwas weiter unten schaut, sieht man aber da zum Beispiel schon einen Stein mit dem Symbol von Zarathustra bemalt. Und direkt unter Jesus ist ein Relief mit Buddha. Also es ist einfach doch der Garten der Einheit der Religionen, wo jeder seine Stelle finden kann, wo er beten und verehren kann. Und natürlich auf den Bänken Kaffee trinken, das werden wir auch bald tun.
Ja, das ist überhaupt eine gute Idee. Oh, guck mal, hier ist Swami auf einem Stein.
Ja, hier sind zwei Steine, die mit Swami bemalt sind. Wunderschön.
Oh, lebensecht. Oh,
ja.
Lebensecht, ne?
Ich sehe auch öfters, hier sitzen Leute auf dem Stein und beten zu Swami. Ich habe auch Leute gesehen, die vor diesen Stein was zu essen hingelegt haben. Und hier sieht man auch noch die Hand mit dem goldenen Lingam. Swamis Hand, die den goldenen Lingam hält. Dann sieht man hier ein paar, das ist ein russischer Heilige da oben, habe ich mir sagen lassen. Hier ist ganz neu ein moderner Engel rechts auf dem Stein.
Der sieht so nach Steiner aus, so wie die Steiner Schüler Engel malen.
Und wenn man jetzt weitergeht, kommt ein Stein mit Rama und dem Bogen. Hier, rechts neben diesem Baum.
Ah ja.
Da ist Rama, daneben ist Hanuman und es ist gerade alles ganz neu bemalt worden. Dieser Hanuman, den habe ich, glaube ich, das erste Mal hier gesehen.
Ach, guck mal hier. Das war mir mit einer Schärpe.
Eigentlich ist das Schirdi. Das ist eigentlich ein Stein, auf den Schirdi gemalt ist. Und direkt bei diesen Steinen sieht man jetzt die Symbole der Weltreligion gezeichnet, die auch die Sarvadharma-Lotussäule schmücken. Das Om für Hinduismus, das Rad für Buddhismus, das Feuer für Zarathustra, Mondsichel und Stern für Islam und das Kreuz für Christentum.
Haben wir schon erwähnt, was das Om bedeutet?
Ja, der Urlaut, aus dem die Schöpfung hervorgeht. Ich glaube, dass wir das bei der Göttin Gayatri erwähnt haben. Aber man kann es nie oft genug sagen. Am Anfang war das Wort.
Und das Wort war bei Gott. Und der Mensch wurde aus Ton erschaffen. In der Bibel wird er doch aus Lehm, aus Ton. Ja. Aber Ton ist ja, das Om ist ja auch ein Ton.
Ach so, ja, das ist ein ganz neuer Gedanke. Ja.
Am Ausgang des Gartens
haben wir nochmal Krishna, den flötenspielenden Krishna, den Kuhhirten Krishna.
Warum wird die Kuh so verehrt hier?
Die Kuh gilt als eine der vier Mütter in Indien, weil sie den Menschen Nahrung gibt. Sie gibt ihnen ihr Milch und damit die Hauptnahrung. Und sie ist sehr geduldig, sie ist sehr sattwischerein. Und Gomata ist eine der Mütter in der indischen Kultur. Eine Mutter ist die physische Mutter, dann ist das Land ist eine Mutter, Gott ist die Mutter und die Kuh ist die Mutter. Jetzt sind wir am Ende des Rundgangs angekommen und riechen schon den Kaffee vom Kaffeestand. Oder
ja.
Sollen wir erst Mittagessen gehen?
Nö, nö.
Aber
nö.
Erst bedanken wir uns bei unserem Begleiter.
Ja.
Thank you.
Jai Sairam.
Thank you for protection.
Yeah. Okay, Sairam. Jai Sairam. Welcome.
Thank you. Sairam. So, wenn wir hier aus dem Jesusgarten rauskommen, kommen wir genau zum Kaffeestand, der vor Radio Sai sich befindet. Susanne, ich danke dir für die.
Wir können uns ja jetzt bei dem Kaffee noch ein bisschen hinsetzen und vielleicht noch ein paar offene Fragen besprechen und alles ausklingen lassen.
Das ist überhaupt super, ja.
Und ich wollte abschließen, wir haben so viele wunderbare Geschichten über Gott und seine verschiedenen Manifestationen gehört. Und deswegen möchte ich abschließen mit einem Gedicht, das Swami in seiner Ansprache rezitierte, das aber aus den uralten indischen Schriften kommt. Die Geschichten von Gott sind höchst wundersam. Sie reinigen das Leben der Menschen in allen drei Welten. Sie gleichen Sicheln, die die Schlingpflanzen weltlicher Bindung durchschneiden. Sie sind wie gute Freunde, die einem in Zeiten der Not helfen. Für die Weisen und Seher, die asketisch im Wald leben, sind sie ein Zufluchtsort. Om Sai Ram.
Damit sind wir am Ende des Rundgangs angelangt. Susanne und ich lassen es uns bei einem Kaffee gut gehen und wir hoffen, dass Sie ein bisschen Spaß mit uns hatten und vielleicht beim nächsten Prashanti-Besuch den ein oder anderen Tempel mit anderen Augen sehen. Das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland bedankt sich dafür, dass Sie heute dabei waren und wünscht Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Am Mikrofon sagt Tschüss, Ihre Evelyn Seliger. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara.
Saishwara Brahma, Guru Vishnu. Jaya Deva, Priya Deva, Jaya Satya Saishwara.